Ey, das ist eine echte Zumutung gerade. Mein ältester Sohn ist eigentlich ein eher stoischer, ruhiger, gelassener Zeitgenosse. Aber wenn der im Moment über seine schulische Situation redet, dann kriegt er einen richtig roten Kopf und für ihn emotionale Anwandlungen. Denn vor 2 Wochen, bevor in Sachsen die Ferien gestartet haben, haben die tatsächlich 3 Schulaufgaben und 5 Exen in einer Woche geschrieben. Und das für ein kämpfersches Faultier, das geht über das Zumutbare hinaus. Boah, was für eine Zumutung. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger aus der Schule draußen. Bei mir liegen die Zumutungen eher woanders. Wir haben gerade einen Antrag beim Landratsamt gestellt als Familie und bekommen jetzt tatsächlich pro Monat 12 € Unterstützung. Und dafür habe ich einen 70-seitigen Antrag abgegeben. 70 Seiten. Und als der dritte Brief mit Nachforderungen von Dokumenten bei mir eingetroffen ist, habe ich mich schon gefragt, ey, wollt ihr mich veralbern? Ist echt eine Zumutung, sowas ausfüllen zu müssen. Und manchmal ist es so, dass auch Gott oder sein Bodenpersonal uns ganz schön Zumutungen stellen, wenn er Dinge von uns verlangt, die über unsere Komfortzone hinausgehen. Das oder die Predigt, wo ich am meisten Gegenwind bekommen habe, war im Rahmen einer Jugendkonferenz. Und ich habe über das Thema Hingabe geredet. Ich hatte im Vorfeld so ein bisschen Ärger mit einem Jugendkreis, der meinte, die Konferenz wäre viel zu teuer und das könne sich ja niemand leisten und sie wollen Rabatt haben und eigentlich Freiplätze. Und ich habe da mitbekommen, sowohl auf der Hinfahrt als auch bei der Rückfahrt ist der gesamte Jugendkreis bei McDonald's eingekehrt und jeder hat sich mal für 10 € ein Menü gegönnt. Aber die Konferenz, die war viel zu teuer. Und so habe ich dann darüber geredet, dass Jesus unsere Nummer 1 sein will, auch über unseren Geldbeutel, über unsere Handys. Und habe dann vorgeschlagen, sie könnten doch jetzt in die Kollekte mal den Gesamtinhalt ihres Geldbeutels leeren. Und ich habe frankierte Briefumschläge vorbereitet. Da dürfen Sie Ihr Handy reintun, Ihre Adresse draufschreiben und ich würde Ihnen das Handy dann in 2 Wochen oder sowas wieder zuschicken. Weil Jesus soll ja auch über unserem Handy stehen. Boah, ey, was habe ich wütende Gespräche danach bekommen, was mir einfällt. Und das wäre ja eine Zumutung. Wie kann ich nur? Und genau das erleben wir in unserem heutigen Predigtext. Jesus mutet seinen Zuhörern echt einiges zu. Und da ich den Text heute nicht vorlesen werde, kann ich direkt einsteigen in Johannes 6. Da sind wir jetzt nämlich schon seit einigen Wochen. Das Kapitel ist ziemlich lang, das hat 71 Verse. Und wir haben den ersten Teil der Geschichte komplett weggelassen. Dann hat Kees jetzt 2 Wochen lang oder 2 Predigten lang über die nächsten Verse gepredigt. Und ich mache heute den Abschluss des Kapitels und mir bleiben immer noch 30 Verse übrig. Und 30 Verse vorzulesen ist an sich schon ein Ding der Unmöglichkeit und bei Johannes erst recht. Das Problem ist, Johannes kann man auch nicht so schön fluffig erzählen wie in der Jungschar. Darum werde ich jetzt mal versuchen, dieses ganze Kapitel für euch so ein bisschen zusammenzufassen im Schnelldurchlauf und mal einzuordnen, wo wir gerade sind. Jesus ist mit seinen Jüngern am Ostufer des See Genezareth und hat eine Riesenmenschenmenge angezogen. Die Leute haben mitbekommen, da wo dieser Jesus ist, da geht was ab. Da passieren Wunder, da werden Menschen gesund. Vielleicht auch ein bisschen Sensationslust, da treten ganz viele Dämonen auf, die ausgetrieben werden, das ist spannend. Und die Leute kommen in Scharen, eine Riesenmasse. Und irgendwann fällt den Jüngern auf, ist jetzt Abend, die haben Hunger. Was machen wir denn? Und Jesus, ihr kennt die Geschichte, 5 Brote, 2 Fische, 5000 Männer plus Frauen plus Kinder werden satt. Der absolute Hammer. Dann zieht Jesus sich zurück in die Stille. Die Jünger fahren schon mal mit dem Boot über den See. Und während sie drüber fahren, kommt ein Sturm auf. Sie geraten so ein bisschen in Seenot. Und Jesus kommt ihnen mal ebenso übers Wasser hinterhergelaufen. Und da bekommen die Jünger es richtig mit der Angst zu tun. Und Kees hat bei seiner ersten Predigt gesagt, daran merken wir, dass Jesus der wahrhaftige Gott ist. Er beweist den Jüngern damit, wer er ist. Zurück am Westufer des Sees kommt diese Menge, die Jesus satt gemacht hat, teilweise hinterher. Die haben im wahrsten Sinne des Wortes Hunger nach mehr bekommen. Ja, wenn das einmal mit dieser Brotvermehrung geklappt hat, vielleicht bringt er ja nochmal sowas. Sie kommen hinterher und wollen mit ihm reden. Jesus lehrt sie, diskutiert mit ihnen. Er bezeichnet sich selbst als Brot des Lebens, bezieht das Ganze auf die Wüstenwanderung des Volkes Israels und genau hält ihnen da einen Vortrag drüber. Und da hat Kees letzte Woche gesagt, beim Brot des Lebens geht es darum, Jesus zu glauben und ihm zu vertrauen. Und jetzt an diesem Punkt setzt unser heutiger Text ein. Ich habe es gerade schon gesagt, 30 Verse sind zu viel zum Vorlesen. Ich werde es so machen, ich lade euch hiermit ein, lest diesen Text zu Hause mal in eurer Bibel nach. Dann habt ihr den Originalwortlaut. Ich konzentriere mich jetzt auf die großen Linien dieses Textes und lese die entscheidenden Passagen immer wieder aus der Bibel vor und den ganzen Rest außenrum erwähne ich, erzähle ich, sodass ihr das dem Ganzen folgen könnt. Und die spannendste Sache an unserem Text ist, dass Jesus sich als Brot des Lebens bezeichnet. Und das ist so zentral, das muss ich euch direkt vorlesen. Ich lese euch Johannes 6, die Verse 47 bis 56 vor. Jesus spricht: Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch alle gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Nach diesen Worten kam es unter den Juden zu einer heftigen Auseinandersetzung. Will dieser Mann uns etwa seinen Leib zu essen geben? Fragten sie. Darauf erwiderte Jesus: Ja, ich versichere euch, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Das ist ja schon eine krasse Sache, was Jesus da macht. Und das ist, finde ich, für uns schon herausfordernd. Aber für die Juden damals, und wenn man das so liest, wer nicht von meinem Leib isst und von meinem Blut trinkt, ey Jesus, wolltest du missverstanden werden? Er sagt das, dann fragen die Leute nach, verstehen ihn falsch. Das wissen wir, weil wir 2000 Jahre Kirchengeschichte haben, weil wir das mit dem Abendmahl wissen, weil wir das mit der Kreuzigung wissen. Sollen wir etwa seinen Körper essen? Nee, Leute, habt ihr falsch verstanden. Ich meine damit, das wäre doch einfacher gewesen, Jesus, oder? Was macht der? Sagt, ja genau, wer nicht von meinem Leib isst und von meinem Blut trinkt. Jesus, willst du missverstanden werden? Wenn uns das schon so ein bisschen aufstößt, wie viel mehr den Juden damals? Ihr müsst euch das vorstellen, das Leben der Juden war geprägt von Speisegeboten und von Nahrungstabus. Es gab ganz viele Sachen, die hat man nicht gegessen. Und wenn das gesellschaftlich anerkannt ist, dann entwickelt man auch einen Ekel davor. Könnt ihr euch vorstellen, einen Hund zu essen? Wahrscheinlich nicht. Ein Schwein ist kein Problem, weil Hunde zu essen ist bei uns in unserer Kultur ein Nahrungstabu. Und für Juden war das noch viel stärker ausgeprägt. Und dann kommt der Typ und sagt, esst mal einen Menschen. Also, dass die Leute das nicht gepackt haben, ist wohl echt vorstellbar. Und Jesus greift hier wieder dieses Manna-Wunder auf. Das, was beim Volk Israel in der Wüste bei Mose passiert ist. Mose führt das Volk Israel aus Ägypten heraus und alles ist super, Ägypter ertrinken im Meer, das Volk ist frei. Was essen wir eigentlich? So langsam geht die Nahrung aus. Und jetzt sind sie in der Wüste. Und die Wüste ist nicht der Ort, wo du an jeder Ecke einen Supermarkt findest oder irgendwas ernten kannst. Und das Volk Israel fängt an zu motzen und sagt, oh, wären wir doch in Ägypten geblieben, dann hätten wir wenigstens was zu essen. Jetzt verhungern wir hier. Und Gott greift ein und schenkt dem Volk 40 Jahre lang jeden Morgen Brot vom Himmel. Wenn sie morgens aufwachen, ist aus dem Tau Manna geworden. Irgendeine anscheinend essbare Substanz, die an Brot erinnert. Sie konnten das einsammeln und es hat den ganzen Tag gereicht. Und am nächsten Tag gab es Frisches. 40 Jahre lang. Boah, Was für ein Wunder. Aber Jesus sagt, aha, und Gott musste das jeden Tag machen, denn die haben wieder Hunger gekriegt und die sind gestorben, trotz dieses Wunders. Wenn ihr von mir esst, werdet ihr nicht mehr hungrig werden. Ich tue mehr, ich mache euch wirklich satt. Nicht nur eure Bäuche, darum geht es hier nicht, sondern ich bin das Brot des Lebens, ich gebe euch das, was ihr wirklich braucht. Wer von mir isst, ich übersetze das für uns mal, wer sein Vertrauen auf mich setzt, wer zu mir gehört, der wird das Ziel des Lebens erreichen. Erinnerung an letzte Woche. Kees hat gesagt, wer Jesus glaubt und ihm vertraut, das bedeutet zu verstehen, dass Gott kein Wunscherfüllungsautomat ist. Jesus, gib mir eine tolle Arbeitsstelle. Jesus, hilf mir bei der Prüfung. Jesus, schenk mir eine gute Partnerin. Jesus, mach mich gesund. Und ich glaube, dieses Gebet, diese Gebetshaltung, diese Erwartungshaltung ist ein Ausdruck von unreifem Christsein. Wenn wir glauben, dass Gebet so funktioniert, ich stecke oben einen Wunsch rein und bekomme die Erfüllung unten wieder raus. Das ist nicht an sich falsch. Natürlich bete ich so. Natürlich betet ihr so. Wir haben gerade eben, als wir für die Ukraine gebetet haben, ganz konkret um Dinge gebetet. Aber wenn meine ganze Beziehung zu Jesus so aussieht, dass ich mit meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen, mit meinem Bauchhunger zu ihm komme, damit er mich satt macht, dann wird's schief. Dann wird unser Glaube zu einer Bedürfnisbefriedigung. Und so war es beim Volk Israel. Warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Wir haben nichts zu essen. Gott, tu mal ein Wunder. Haben sie sich gefreut und nach einem Tag hatten sie wieder Hunger und haben wieder gemault und gemotzt, haben wieder das Wunder gebraucht und so weiter. Jesus will uns mehr geben. Jesus geht über unsere Bedürfnisbefriedigung hinaus. Er gibt uns das, was wir wirklich brauchen. Ich habe im November hier über die Frau am Jakobsbrunnen gepredigt und da die Frage gestellt, wenn Jesus sagt, ich gebe dir das Wasser des Lebens, damit du nie mehr Durst bekommst. Warum haben wir Christen dann noch Sehnsüchte, die nicht befriedigt werden? Ich werde das hier jetzt nicht wiederholen, dafür habe ich keine Zeit. Ihr dürft euch die Predigt gerne nochmal anhören, wenn ihr die Frage beantworten wollt. Es geht hier nämlich in eine ähnliche Richtung, aber doch wieder was anderes. Denn Jesus öffnet hier eine Perspektive für die Ewigkeit. Er erklärt, warum sich dieses Brotwunder vom Manna vom Brot des Lebens unterscheidet. Und das sind zwei Dinge. In der Wüste, die Leute sind wieder hungrig geworden und gestorben. Wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Jesus ist der einzige Weg in den Himmel, ins Paradies, wie ihr es nennen wollt, in die Gegenwart Gottes. Aber Jesus hat auch was hier und jetzt für uns zu bieten. Wofür bist du geschaffen? Was ist das Ziel deines Lebens? Da gibt es nur eine Antwort. Eine einzige, und die gilt für jeden von euch. Das Ziel deines Lebens ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dieses Ziel zu erreichen, ist die einzige Möglichkeit, diesen Jesus zu kennen. In Worten des Textes, von ihm zu essen, bei ihm zu sein, zu ihm zu gehören. Alles andere, alle deine Bedürfnisse, deine Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Sicherheit, vielleicht nach Reichtum, nach Anerkennung, nach Liebe. Das ist Beiwerk. Das kannst du so viel in deinem Leben haben, wie du willst. Du wirst nie satt werden. Das Ziel deines Lebens findest du nur in der Beziehung zu Jesus. Und das heißt, auch wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir Hunger haben, im übertragenen Sinne. Auch wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir an diesen anderen Sachen vielleicht Mangel empfinden. Vielleicht sogar gerade, weil wir Jesus nachfolgen. Und da verfolgt werden. Aber das Fundament, auf dem du dein Leben baust, ist dann geklärt. Und an der Stelle möchte ich dir die vielleicht wichtigste Frage dieser Predigt mitgeben. Was willst du sein? Ein Manna-Christ oder ein Jesus-Christ? Wie willst du deinen Glauben leben? Wie willst du deine Gottesbeziehung leben? Manna-Christen erwarten sehr viel von ihrem Gott. Vor allem, dass er ihre Bedürfnisse erfüllt. Jesus, gib mir. Jesus, hilf mir. Jesus, sei bei mir. Und diese Haltung übertragen sie auch auf Gemeinde. Die Gemeinde muss mir geistliche Väter und Mütter bieten, damit ich im Glauben wachse. Die Gemeinde muss dafür sorgen, dass die Gottesdienste ansprechend, tiefgehend sind, dass ich und auch mein Partner sich wohl hier fühlen und gute Sonntage haben. Und die Gemeinde muss eine tolle Kinder- und Jugendarbeit bieten, dass meine Kinder auch zum Glauben kommen und gerne in die Gemeinde gehen. Und die Gemeinde, die muss mich mitreden lassen, aber bitte nicht zu viel von mir fordern. Ja klar, ich arbeite auch mit, wenn es in mein übriges Leben passt. Gott als Gebetsautomat, das sind Manna-Christen. Und ich musste ein bisschen überlegen, wie würde ich diese andere Gruppe beschreiben? Und ein Vers, der meinen Glauben am Anfang total geprägt hat, ist aus Offenbarung 21. Da sagt die Bibel, und Jesus selbst wird alle ihre Tränen abwischen. Und damit Jesus meine Tränen abwischen kann, muss ich ganz nah bei ihm sein. Und da ist für mich dieses Bild von, ich sitze auf Jesu Schoß. Das ist mein Bild für den Himmel. Ich bin ganz nah bei Jesus, sodass er mit mir kuscheln kann, dass er mir die Tränen abwischen kann. Und wenn ich ganz nah bei Jesus bin, dann lerne ich, wie er ist. Dann prägt er meine Gedanken, meine Reden, meine Taten. Und ich glaube, dass auch diese Jesus-Christen ganz viel von ihrem Gott erwarten. Dass sie erwarten, dass er für sie sorgt, dass er für sie da ist. Aber darüber hinaus werden sie aktiv werden. Aus einer Dankbarkeit heraus. Und natürlich habe ich Bedürfnisse und Bitten an Gott. Und gleichzeitig frage ich danach, und Jesus, was kann ich für dich tun? Und das ist für mich, diese Ukraine-Sache ist, bewegt mich gerade. Da komme ich auch mit meinen Sehnsüchten zu ihm. Aber ich möchte diesen Schritt weitergehen und fragen, okay, Jesus, was kann ich machen? Wenn du hier jetzt Menschen zu mir schickst, wie kann ich denen dienen? Kann ich dir mein Geld anvertrauen? Was kann ich tun? Und ich glaube auch, diese Jesus-Christen sehnen sich nach Gemeinde, die geistliche Väter und Mütter hat, die tolle Gottesdienste haben, die eine gute Kinder- und Jugendarbeit hat. Aber die überlegen auch, ey, wie kann ich denn geistlicher Vater, geistliche Mutter sein? Wie kann ich denn dazu beitragen, dass dieser Gottesdienst noch großartiger wird? Wie kann ich denn helfen, dass diese Gemeinde noch mehr ein Ort wird, wo Menschen von diesem Jesus begeistert werden? Diese Jesus-Christen wollen denken, reden und handeln wie er. Das ist jetzt sehr plakativ. Und wahrscheinlich haben wir Anteile von beiden in unserem Leben. In dem einen Bereich sind wir schon voll dabei, auf Jesu Schoß zu sitzen und uns von ihm prägen zu lassen. Und in einem anderen Bereich haben wir noch mehr diese Automatenmentalität. Da sind wir noch mehr diese Manna-Christen. Und ich möchte dich das ganz direkt fragen, kennst du diesen Jesus als dein Brot des Lebens? Und was macht das mit deinen Worten? Was macht das mit der Art, wie du denkst? Und was macht das mit dem, wie du handelst? Wo bist du ein Jesus-Christ? Und wo bist du ein Manna-Christ? Wir erleben hier im Text, dass sich Menschen total über Jesus ärgern. Und zwar zwei Gruppen von Menschen. Die eine, wo ich das erwartet habe, und die andere, die mich total überrascht hat. Jesus redet hier mit dieser riesen Menschenmenge, die er vorher satt gemacht hat, die in Teilen auf die andere Seite des Ufers gekommen ist. Und diese Gruppe ist nicht homogen. All die sind nicht alle einer Meinung. In Vers 52 lesen wir, dass die sich streiten darüber, wie dieser Jesus zu verstehen ist. Und sie ärgern sich trotzdem alle miteinander an zwei Stellen. Das eine Mal, als Jesus behauptet, dass er Gottes Sohn sei. Lesen wir in den Versen 41 und 42. Weil Jesus behauptet hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, riefen die Juden empört. Was? Das ist doch Jesus, Josefs Sohn. Wir kennen schließlich seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, ich bin vom Himmel gekommen? Die ärgern sich und die finden es schwachsinnig, dass dieser Typ behauptet, er wäre vom Himmel herabgekommen, dass er sich zu Gottes Sohn macht. Und dann ist da noch diese Sache mit dem Brot. Das finden die widerlich, ekelhaft. Ich würde sogar sagen, die finden das pervers. Habe ich euch eben schon erklärt, warum das so ist. Und wir sind es ja gewohnt, dass die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die Leute aus Jesu Heimat sich über ihn ärgern. Das ist so das Gewohnte. Aber hier passiert was anderes. Ich lese euch die Verse 66 und 66 nochmal vor. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will sich sowas anhören? Und nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Die Jünger wenden sich von Jesus ab. Menschen, die ihm bisher gefolgt waren, die ihn gut fanden, die ihm zugehört haben, die von ihm lernen wollten, sagen an dem Punkt, ey, Schluss, aus. Das geht nicht mehr. Weg. Und das hat mich voll getroffen. Das hat mich voll bewegt, weil ich mir dachte, wenn das damals passiert ist, was macht das mit mir? Komme ich auch irgendwann mal an den Punkt? Und ich möchte jetzt mal ganz ehrlich mit euch sein und euch von meinen Abgründen im Herzen, im Glauben erzählen. Ich lese gerade in meiner stille Zeit unter anderem das dritte Buch Mose. Harte Kost. Und ich frage mich so manches Mal, ich verstehe diesen Gott nicht. Warum ist es einem allmächtigen Gott, der dieses ganze Universum gemacht hat, so wichtig, dass irgendwelche kleinen Menschen, irgendwelche Tiere genau richtig abschlachten, dann sich Blut ans linke Ohrläppchen streichen und dann an irgendwelche Hörner von irgendeinem blöden Holzaltar? Warum braucht Gott das? Und wenn sie es falsch machen, dann fallen sie tot um.
Was?
Gut, das Alte Testament, ne? Schauen wir doch einfach auf dieses herrlich klare Neue Testament. Und dann lese ich die Evangelien und denke mir, Jesus, meinst du das ernst, was du da sagst? Das ist doch, ich verstehe ihn da oft nicht. Das widerspricht meiner schönen, klaren, geordneten Theologie. Und ich denke mir, Jesus, lese doch mal Paulus. Der hat das ordentlich dargestellt. Ja, lern mal von Paulus. Tut er aber nicht. Und Jesus sagt Sachen, die mich teilweise echt zweifeln lassen. Und da brauche ich über die Anforderungen noch gar nicht zu reden. Liebe deine Feinde. Ja, ich mag vielleicht reflektiert sagen können, wer bestimmt gut. Kann ich aber nicht. Will ich auch nicht. Jesus, was machst du da mit mir? Und dann gucke ich auf die Weltpolitik, auf die Kirchengeschichte und höre meine nichtchristlichen Freunde sagen, ja, und wo ist euer Gott? Da soll es einen Gott geben, der sowas nicht verhindert. Erwartet ihr jetzt, dass ich euch das auflöse? Pech gehabt. Werde ich nicht. Kann ich auch nicht. Es gibt da keine leichte Antwort. Ich glaube, wir müssen das aushalten. Wir müssen hier erkennen, dass Gott der ganz andere ist. Und wir müssen ihn Gott sein lassen. Und unser Text gibt uns zwei Möglichkeiten, wie wir mit diesen Zweifeln, mit diesem Unglauben, mit dieser Zumutung umgehen können. Das eine habe ich euch schon gesagt, das sind die Jünger, die weggehen. Und die zwölf Jünger, die zwölf Apostel, die sind die andere Möglichkeit. Ich lese euch die Verse 67 bis 69 nochmal vor. Und ihr, fragte Jesus seine zwölf Jünger, wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Antwortete Simon Petrus, nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Ich liebe diesen Vers, weil das ist die einzig richtige Antwort auf unsere Zweifel, auf unsere Zumutungen. Wir dürfen zweifeln. Wir dürfen ringen. Und wir dürfen offen zugeben, dass wir Dinge an Gott nicht verstehen oder nicht gut finden. Und ich hoffe, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, wo wir da ehrlich sein können, wo wir in den Hauskreisen, in den Bibelstunden, im Gespräch sagen können, ey, ich verstehe Jesus da nicht. Und wir können diskutieren und wir können ringen, wie wir es verstehen können. Aber am Ende sollte diese Antwort stehen. Hey Jesus, wohin sonst soll ich denn gehen als zu dir? Denkt an meine Zweifel, die ich euch gerade eben geschildert habe. Und am Ende wird Gott mich fragen, okay Chris, was machst du jetzt damit? Wohin gehst du damit? Willst du jetzt gehen? Willst du schmollen? Willst du bitter werden? und die einzig angemessene Antwort ist: Herr, wohin sonst soll ich denn gehen als zu dir? Bei allem, was da ist, bei dir habe ich doch alles. Du bist der Einzige, der mir dieses Brot geben kann. Du bist der Einzige, der mir dieses Fundament geben kann. Du bist das Einzige, was ich will. Aber diese Antwort kannst du nur geben, wenn du diesen Jesus kennst, wenn du weißt, mit wem du es zu tun hast, dass es sich lohnt, trotz aller Zweifel mit diesem Jesus zu leben. Wer ist dieser Jesus für dich? Das musst du klären. Wir werden hier bald wieder einen Glaubenskurs anfangen. Und vielleicht ist es der Punkt, wo du sagst, ja, da muss ich mitmachen, das muss ich hinkriegen. Sprich mich an, sprich Leute aus der Gemeinde an. Wir haben Leute mit einem gelben Smiley auf dem Pulli, die für solche Fragen für euch da sind. Für eure Zweifel, für eure Sorgen. Klär, wer dieser Jesus für dich ist. Und auch euch alten Hasen, die ihr schon genau wisst, wer dieser Jesus ist. Wie schaut's gerade aus mit deiner Beziehung zu ihm? Wie schaut's gerade aus mit deinen Zweifeln? Mit deinen Zumutungen, wie ist deine Antwort? Willst du auch weggehen? Wie antwortest du? Sucht neu diese Beziehung zu Jesus. Wir feiern heute Abendmahl. Habt ihr schon mitbekommen? Habt diese kleinen Becher bekommen? Der Text gibt das voll her. Ich habe überhaupt nicht drüber geredet. Und trotzdem feiern wir Abendmahl. Weil ich glaube, inhaltlich müssen wir das heute tun. Wir singen jetzt noch ein Lied und ich mache euch Mut, diese Zeit jetzt zu nutzen. Die Band hält das aus, wenn jetzt niemand mitsingt und ihr nur denkt, ihr dürft auch mitsingen, aber ihr dürft vor allem nachdenken und denkt über zwei Fragen nach. Bist du ein Manna-Christ oder bist du ein Jesus-Christ und was willst du sein? Und wenn du ringst, wenn du zweifelst, wenn Gott dir Dinge zumutet, wie sieht deine Antwort aus? Amen.